muss auch die Politik, die dann immer die Versprechungen für den ländlichen Raum macht, den zu stärken und das alles so toll für uns zu machen, auch mal wirklich dicke Bretter bohren.
Das ist mit vielen Sachen so, dass man die Dinge halt einfach nicht weiß.
Dass ich sowas wie so eine Bürgersprechstunde anbieten möchte.
Herzlich willkommen zu Vulkanstimmen, dem neuen Podcast aus Schotten mit Themen rund um den Vogelsberg, Infos über Veranstaltungen, Vereine, Neues aus dem Dorf und aus der Stadt und etwas Politik darf auch nicht fehlen. Und deswegen bin ich sehr froh heute, dass mein erster Gast hier in diesem Podcast ein Bürgermeisterkandidat ist. Er ist 34 Jahre alt, verheiratet. Ein Kind?
Genau.
Ja, in Schotten geboren?
Genau.
Mhm. Ausbildung auch hier gemacht
auch
in Schotten?
Gemacht,
genau.
Jawohl.
Dann
Fußball gespielt,
ja.
Ganz wichtig, Blau-Weiß Schotten.
Blau-Weiß Schotten. Genau. Und auch in verschiedenen Vereinen, ja. Engagiert. Dann ein Architekturstudium, Architekt.
Genau.
Und
genau.
Sie arbeiten jetzt schon seit
knapp über 5 Jahre, also im
ja,
Mai 18 habe ich
in der Stadtverwaltung.
Genau.
Herzlich willkommen, Benjamin Göwe.
Vielen Dank.
Bitte, gern. Und wir gehen mal gleich rein
ins Eingemachte.
Ja, ja, genau. Also ich habe über Facebook nachgefragt, welche Themen sind denn wichtig für euch? Was würdet ihr dem Bürgermeisterkandidaten fragen wollen? Und ich habe so gemerkt, also es gibt so 3-4 Hauptpunkte, die Menschen beschäftigen hier, die Bürger. Und es ist einmal die Mobilität.
Mhm.
Also da kam zum Beispiel jetzt eine Frage, kann man zum Beispiel vom Altenfeld eine Busanbindung in die Stadt errichten? Oder kann man einen Bürgerbus machen? Das sind alles Fragen. Gibt es da irgendwelche Pläne oder Ideen zumindest?
Das ist ja so, dass der Bürgerbus, das wird ja in vielen Kommunen rundherum schon praktiziert. Wir haben ja dieses City-Mobil, das ist der 18-sitzige VW-Bus, der für Bürger auch, sagen wir mal, unabhängig von der Stadtverwaltung zur Verfügung steht. Wir überlegen jetzt, sagen wir mal, im nächsten Schritt mit Ehrenamtlichen, die irgendwo Fahrdienste übernehmen, dann einen Bürgerbus als Anbindung für die Stadtteile zu machen, ja. Das wird in dem nächsten halben Jahr, sage ich mal, dann irgendwo spruchreif werden können, wie das funktioniert. Man muss halt sehen, dass man wirklich die Leute bekommt, weil ich sage mal, man kann es hauptamtlich nicht leisten. Wir betreiben ja auch selbst diesen ÖPNV hier in der Stadt oder sagen wir mal, die Anbindung, das betreibt ja, betreiben wir nicht.
Deswegen, ist die RMV für
genau,
zuständig,
genau,
ja.
Deswegen ist es da auch schwer zu sagen, die Stadt guckt jetzt, dass wir eine Anbindung vom alten Feld in die Innenstadt bekommen. Aber letztendlich haben wir ja auch ein bisschen die Möglichkeit zu laufen. Das gibt es ja immer noch. Also sieht ja, dass viele Leute immer versuchen, jeden Weg zu fahren. Wobei ich sagen muss, es ist so schön, hier auch einfach mal diese Wege zu nutzen über den Bocktal, über das Kammbrett, also die Brücke
was
in den Altburgpark, was wir neu gemacht haben.
Genau.
Da gibt es ja auch kurze Wege, die man da nehmen kann, anstatt außen rum zu laufen, wo man auch irgendwelche schönen Plätze in der Stadt sieht. Also ich denke, eine Busverbindung in die Innenstadt, das halte ich für mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil man den Weg durchaus in 10 Minuten gelaufen ist. Klar, für kleinere Kinder ist es schwieriger, gerade auf die andere Seite zur Schule zu kommen. Das ist ein Riesenweg, das sehe ich ein. Aber für den normalen Verkehr halte ich das ein bisschen.
Für den normalen Verkehr, denke ich auch, ist das überhaupt kein Thema.
Ja, ja.
Ich glaube, da hat man eher so an Senioren gedacht,
genau,
die einfach
genau.
nicht mehr
die
Wege laufen,
wird, ja,
genau,
ja, ja,
die Wege
ja.
laufen können. Und dafür, denke ich, war diese Frage dann einfach auch gedacht, ja.
Ich sag mal, wenn man irgendwann, also das Baugebiet ist ja noch nicht fertig oben, sagen wir mal, gerade jetzt der Borgensteiner Weg, das hat ja dieses Baugebiet oder das alte Feld vergrößert letztendlich. Wenn das fertig ist und der Bedarf da ist, ist das sicherlich ein Diskussionspunkt, den man mit dem RMV eingehen könnte. Inwieweit man da natürlich irgendwo eine Frequenz herstellen kann, das ist die Frage. Aber einwerfen kann man das definitiv, warum nicht? Solange irgendwo der Bedarf besteht. Man muss halt immer gucken, dass wirklich der Bedarf auch hoch genug ist. Wenn jetzt natürlich, sag mal, Einzelne sagen, von 5 von 60 sagen, wir brauchen das, dann ist natürlich irgendwo auch schwierig, das zu verargumentieren.
Ja. Ja, das bringt nichts, wenn der Bus dann da fährt 5-mal am Tag, genau, und steht nur einmal am Tag einer da.
Letztendlich ist es am Ende des Tages immer die Wirtschaftlichkeitsfrage, ja, die da gestellt wird. Und wenn wir die nicht positiv beantworten können, dann kriegen wir natürlich immer einen Daumen nach unten.
Wirtschaftlichkeit ist ein gutes Thema.
Ja, absolut.
Ja, zum Beispiel auch eine Frage. Was macht Schotten attraktiv für Unternehmen? Also wir haben ja jetzt schon seit Jahren dieses Glasfaserproblem, den Zugang zum schnellen Internet, was halt einfach wichtig ist.
Das ist ein Hauptpunkt in der heutigen Zeit auf jeden Fall.
Das ist so wichtig, weil es könnten sich auch viele, die jetzt im Rhein-Main-Gebiet angesiedelt sind, aber die einfach ja über die ganze Online-Geschichte anwenden könnten sich. Die brauchen allerdings diese schnelle Geschwindigkeit. Sehen Sie mit positiv, dass das jetzt...
Ja gut, wir sind ja da an dem... Also die Firma Gödel arbeitet ja jetzt mit Hochdruck tatsächlich mit mehreren Kolonnen in den Stadthallen schon. Also da geht es wirklich vorwärts. Die haben natürlich gesagt, bis zum Ende des Jahres sind die fertig. Das sehen wir nicht. Aber selbst wenn sie bis zum Ende des nächsten Jahres fertig sind, ist für uns da viel getan. Aber... das hat jetzt eine ganz andere Geschwindigkeit angenommen, als es vorher der Fall war. Von daher sehe ich das sehr positiv. Ja. Mhm. Und wenn wir das haben, wenn wir wirklich sagen können, wir können eine gewisse Bandbreite hier vorhalten, dann würde es sicherlich auch für Unternehmen im digitalen Bereich, die immer mal viel mehr im digitalen Bereich oder mehr im Homeoffice oder nur im Büro arbeiten können, interessanter herzukommen. Warum? Weil wir haben den Stausee, wir haben den Rotskopf, wir haben alles, was hier rundherum ist, ist ja eigentlich... Man kann ja da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und das sollte es attraktiv machen, für Firmen auch hier herzukommen, beziehungsweise Firmen durch diese Werbung, durch diese Vorzüge auch herzubringen. Hm. Da haben wir Potenzial auf jeden Fall.
Es sind ja auch Geschäfte und Läden, die, wir sind auch von diesem Aussterben bedroht. Ne?
Ja,
bei uns gibt es sehr wenig Bekleidungsgeschäfte, Schuhgeschäfte. Bin ich gefragt worden, gibt es denn Ideen zur Förderung von diesen Läden, dass man die irgendwie unterstützen kann?
Also man hat ja jetzt mit diesem Innenstadtentwicklungskonzept diesen Topf aufgemacht mit diesen Pop-Up-Stores, wie jetzt zum Beispiel in Alsfeld der Fall ist. Da muss man sehen, ob das bei uns auch oder auf uns übertragbar ist. Dieses Einzelhandelssterben, das ist ja kein Phänomen, was Schotten betrifft. Das ist ja, selbst wenn man guckt, München oder Zürich, man muss es ja nur googeln, da beschweren sich die Innenstädte darüber, dass die Läden ausbleiben, weil die Leute halt mehr arbeiten, weil die Leute mehr unterwegs sind, weil sie einfach online bestellen und weil es halt für die Leute auch einfacher ist. Die bestellen bei, was weiß ich, Amazon 3 Paar Schuhe, 1 passt, 2 schicken sie zurück, kostenfrei. Und müssen in keinen Laden gehen, müssen keine Zeit letztendlich opfern. Und dieses Problem zu überwinden für einen Einzelhandel, das sehe ich als in der jetzigen Zeit unmöglich. Ich habe mir den Spaß mal gemacht und habe bei K&K angerufen. K&K ist ja eine große Schuhkette. Ich habe dann gefragt, die machen ja diese Entwicklung von den Stores in verschiedenen Bereichen. Da habe ich gefragt, ich bin der Göbel, ich bin aus Schotten, ich will ein K&K hier haben. Was müssen wir dafür tun? Mhm. Dann haben die gesagt, wie viele Einwohner haben sie? Dann haben die gesagt, die Stadt hat ungefähr 5.000. Dann sagte ich, okay, also wir brauchen entweder eine Stadt mit 15.000 Einwohnern, einen Laden mit in der A-Lage, also dann Fußgängerzone, 15 Meter oder 12 Meter Schaufenster, 600 Quadratmeter Verkaufsfläche. Oder sie haben 50.000 Einwohner in der A-Lage, in der Fußgängerzone. Da brauchen wir dann weniger Schaufenster, aber genauso viel Lager und noch mehr Verkaufsfläche. Oder sie haben einen Store in einem Gewerbegebiet, egal wo, das ist erstmal dann unabhängig, mit 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche, x Fläche Lager. Oder sie sind an der Autobahn und haben da ein Outlet. Also allein diese Konstellation, die so ein großer Laden vorgibt, macht es für uns schon unmöglich. Dann habe ich den mal gefragt, jetzt andere Seite, wenn jetzt ein Einzelselbstständiger hingeht und sagt, hier, ich habe hier das Haus, ich wohne hier, ich will ein Schuhgeschäft aufmachen. Dann sagt er, dann muss der, wenn er einigermaßen anständig davon leben will, über 100.000 Euro Umsatz machen im Jahr. Was ich für unsere Gefilde für fast unmöglich halte. Mhm. Weil dann ist das natürlich, wenn man ein paar Schuhe für 100 Euro kauft, was ja auch schon viel ist,
ja,
dann kann man sich ja runterrechnen oder hochrechnen, wie viel Schuhe man da verkaufen muss. Mhm. Da fehlt uns, glaube ich, einfach die Kaufkraft dafür. Hm. Das ist ein großes Problem.
Mhm. Da fragt man sich, wie das vor 30, 40 Jahren alles geklappt hat. Ne?
Ein Internet, kein Problem.
Ja.
Das ist ja so. Man sieht es ja bei Amazon. Amazon Prime fährt in zwei Schichten ins Paket aus. Mhm. Sie fahren von Frankfurt mit dem Zug heim, bestellen es. Wenn sie Glück haben, ist es da, wenn sie zu Hause sind. Also diese Geschwindigkeit ist ja da tatsächlich da. Mhm. Wie soll das ein Einzelhändler irgendwie leisten können? Weil er kann ja das Portfolio auch gar nicht vorhalten, Das ist ja nahezu unerschöpflich. Mhm. Das ist, sehe ich als vollkommen unrealistisch.
Ja, denke ich auch, dass es sehr, sehr schwierig ist. Vielleicht kann man trotzdem überlegen, ob es irgendwelche Fördermöglichkeiten gibt, ob man mit Menschen spricht, ob man mit Vermietern spricht,
genau,
von den Läden, dass man sagt, okay, im ersten Jahr, wenn sich hier jemand ansiedelt, nimmt man vielleicht nicht die volle Höhe der Pacht, sondern man spricht mit dem, ihr bekommt von der Stadt vielleicht eine kleine Förderung, so dass sich das wieder ein bisschen ausgleicht, dass eine Attraktivität da ist, sich überhaupt anzusiedeln.
Ja, ich sag mal, wenn man das macht seitens der Stadt, ist es ja auch Steuergeld, da muss man auch sehen, ob dieses Geschäftsmodell zukunftsfähig ist, weil sonst zöge ich halt die Insolvenz nur ein Jahr raus mit dem Mietzuschuss oder dem Zuschuss der Energiekosten oder was auch immer. Da muss man, früher war das eine andere Struktur, früher haben die Leute in dem Haus gewohnt oben, war der Laden drin, man mag Straße ein schönes Beispiel, egal wie die Laden früher hießen, ob es Rückert war, ob es Schleich war. Da war unten das Geschäft drin, oben haben die gewohnt und das war dann im Prinzip egal. Das war auch eine ganz andere Kostenstruktur, die Leute früher hatten. Die Häuser waren schneller bezahlt, obwohl die Zinsen höher waren. Das war einfach eine andere Zeit. Da konnte man das besser regeln. Aber ich frage mich halt auch immer, seitens der Vermieter, warum die Läden leer stehen, wenn sie einfach, selbst wenn sie nur für 250 Euro vermieten, dann haben sie trotzdem 250 Euro, anstatt es leer stehen zu lassen, wenn eine Nachfrage da wäre. Also ich denke, da muss man auch im Zuge dieser Innenstadtentwicklung, wenn man auf diese Idee dieser Pop-Up-Stores zugreift, wie es angedacht war, auf jeden Fall da in die Diskussion gehen.
Ja.
Weil der Stand bringt kein Geld und wenn ich nur wenig Miete nehme, habe ich trotzdem Miete.
Ja, und es muss sowieso irgendwie beheizt werden.
Genau, und die Immobilie wird schlechter, wenn sie nicht genutzt wird. Und irgendwann ist die Immobilie so schlecht, dass es überhaupt nicht mehr wirtschaftlich ist, was zu machen.
Richtig, ja.
Das vergessen, glaube ich, viele oder unterschätzen viele. Mhm. Wir haben ja jetzt in der Marktstraße sich ein Fitnessstudio ansiedeln. Das ist ja schon mal ein Vorteil von der Nutzung dieser Immobilie. Marktstraße 2 ist ja auch Werbung jetzt im Schaufenster. Das bringt uns schon mal eine Ecke weiter. Aber die Frage ist, was passiert mit dem Rest, der dann noch rundum ist. Also, da müssen wir dann sehen, dass noch eine Diskussion geht, auf jeden Fall.
Wir haben noch einen Punkt Ärztemangel. Mhm. Ja, der ist auch angesprochen worden. Da habe ich eine ganz tolle Anfrage. Und zwar hat jemand gefragt, gibt es konkrete Pläne, wie dem drohenden Haus- und Kinderarztmangel durch die Stadt Schotten begegnet werden kann? Und was macht die Stadt Schotten in der Zukunft, um attraktiv für junge Ärzte zu sein? Also das fand ich auch schon sehr interessant, die Frage. Nicht nur attraktiv für uns Bürger, sondern attraktiv für zuziehende Ärzte.
Ja, für uns wird es ja interessant, wenn wir so eine Infrastruktur mit Ärzten haben.
Ja.
Also es ist ja so, die Praxis vom Addo, Dr. Addo, hat ja jetzt eine Nachfolgerin, die Frau Stengel.
Sehr schön,
das ist schon mal sehr gut. Und vom Herr Rehagel ja auch. Also diese zwei Plätze sind ja aufgefüllt. Letztendlich sehe ich es dann mit der Praxis von Alabesi und Fei in Verbindung mit dem Hausärztemangel. Also da sehe ich jetzt keinen Mangel. Einzig und allein dann an Dr. Egger, der früher da war, der ist dann natürlich nicht mehr da. Die kann auch nicht mehr besetzt werden, die Praxis, weil das jetzt ein Wohnhaus ist. Aber ich sage mal, mit dieser Viererkonstellation sind wir da schon sehr gut dabei. Der Kinderarzt ist ein Problem. Das sehe ich als Problem, weil wir da... wenn wir den nicht haben, hier ein großes Problem haben für die jungen Familien, die wir brauchen. Da ist es genauso mit dem Herr Brunemann. Der Brunemann ist ja auch, sagen wir, um die 70 und da ist auch kein Nachfolger in Sicht, sage ich mal. Selbes Problem. Also ich hatte da mal angesprochen oder als Idee, sowas wie ein Stipendium auszuloben, wenn man an die Universität geht und sagt, wir wollen einen jungen Arzt oder Ärztin an uns binden, an die Stadt, ein Stipendium dafür auszuloben, dass der sich auch für eine ganze Zeit hier niederlassen muss und das dann bekommt. Mhm. Ansonsten ist ja, sagen wir, auch der Vogelsbergkreis da sehr, sehr stark in der Ärzte oder beziehungsweise in diesen Gesundheitsfragen. Da finden ja auch sehr viele Diskussionen statt. Der erste Kreisbeigeordnete, der Dr. Mischak, ist da auch sehr rührig. Ich denke auch, wir sind da ja schon auf einem ganz guten Weg, da was zu bewegen, aber da müssen wir halt dranbleiben. Mhm. Ich gehe halt auch immer mal mit anderen Ärzten so in die Diskussion und frage, warum es so uninteressant ist, auf das Land zu gehen. Aber mal, es ist ja, wie gesagt, wenn wir hier rausgucken, sehen wir ja eigentlich, wie schön es hier ist. Dann sagen die aber ganz klar, ein guter Freund von mir ist auch Arzt, der ist in der Klinik, den habe ich auch mal gefragt, dann sagte der einfach, ja, es ist als Arzt in der Klinik komfortabler. Der verdient mehr, hat feste Arbeitszeiten, hat seinen Urlaub. Mhm. Wenn er krank ist, ist er krank. Wenn er hier in einer Praxis hat mit 3 Angestellten, ist er der, der letztendlich dafür zu sorgen hat, dass das Ding läuft. Der ist von morgens der Erste, abends der Letzte. Und dann ist die Frage, ob das mit der Abrechnung mit den Kassen auch so für ihn passt mit dem Zeitaufwand. Und da sprechen sich viele dagegen aus. Mhm. Also da ist auch weiter oben, sage ich mal, irgendwo in der Politik der Hebel anzusetzen, dass man da wieder eine Attraktivität schafft, grundsätzlich. Nicht nur zu sagen, ja, hier ist alles schön, hier müsst ihr herkommen, weil wir ein tolles Umfeld haben, sondern da muss auch, sagen wir mal, seitens des Umfeldes, das Gesundheitssystem für den Arzt oder für die Ärzte was getan werden, weil sonst wird es auch immer unattraktiver, den Job auszuüben. Mhm. Da muss auch die Politik, die dann immer die Versprechungen für den ländlichen Raum macht, den zu stärken und das alles so toll für uns zu machen, auch mal wirklich dicke Bretter bohren.
Ja, muss jeden Fall aufgegriffen werden.
Genau.
Ja. Die Parkplätze in der Stadt sind auch noch ein großes Thema gewesen. Ist da irgendwas geplant dafür?
Jetzt die Parkplätze.
Also dass es halt wenig Parkplätze in der Innenstadt grundsätzlich gibt. Also ich hatte da auch schon, gerade bei diesem Zukunftskonzept, waren ja auch verschiedene Vorschläge dafür, wo dann zum Beispiel auch vorgeschlagen wurde, ja, man kann doch in den Aldeburgpark hineinbauen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, nein, wir sind froh, dass also wirklich, dass der Aldeburgpark als Grünfläche, als Spielfläche, ja, als Freizeit ist es das eine ganz tolle Sache, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also da auf jeden Fall von meiner Seite aus so wenig Versiegelung wie möglich. Mhm. Wir haben ja, wenn man den gerade im Aldeburgpark anspricht, wir haben ja auf der anderen Seite diesen Parkplatz am Bocksaal. Das ist ja im Prinzip parallel zur Bundesstraße. Da gehen 60 bis 70 Autos drauf. Also, und dann hat man den kurzen Weg runter über die Märztümpelfahrt in die Stadt. Also ich denke, die 5 Minuten kann man zu Fuß dran
haben. Also vielleicht eine bessere Ausschilderung.
Genau, das ist der Punkt, ja, weil da fährt man vorbei.
Das ist mit vielen Sachen so, dass man die Dinge halt einfach nicht weiß. Genau. Und wenn man sie nicht weiß, kann man dort auch nicht parken.
Ja, ja, ja.
Und deswegen dann vielleicht auch ein Unmut, der da ist.
Da gibt es auch gar keine Wegweise. Das ist sowas, was ich grundsätzlich bemängelt habe hier in der Stadt. Auch sagen wir mal, was historische Gebäude, irgendwelche Rundwanderwege, die man hier durchaus anlegen kann. Ich sag mal, Spießdenkmal, Rote Brücke, zurück über die Wade in die Stadt. Das sind eigentlich tolle kurze Wege, die man schön laufen kann. Und das ist eigentlich aus dem Fokus gefallen.
Mhm.
Oder Aldeburgskopf, da kann man auf jeden Fall eine schöne Lehrerheim hinten
runter. Ganz tolle Wege sind
sehr das, schöne Wege ausweisen und das fehlt. Und das ist genauso mit dem Parkplatz. Der Parkplatz Neue Weg ist auch ausgeschildert, aber man muss echt dreimal hingucken und wenn man es nicht weiß, fährt man dran vorbei.
Ja, und der ist viel belegt.
Viel Liebe, ja. Auch grundsätzlich, also der ist viel belegt, aber er ist auch wenig ansprechend und wir haben ja da auch die Möglichkeit, an dem unteren Stück, da hinten dieser Wildwuchs, den zu erweitern noch ein Teil, was auch angedacht war, kann man auch nochmal 12 Parkplätze schaffen. Also wir haben hier Potenzial, da was zu tun, ja.
Okay, dann erstmal das umsetzen. Ne?
Genau.
Ja.
Und wie Sie schon gesagt haben, also diese Beschilderung ist auf jeden Fall sehr wichtig.
Ja.
Gerade im Parkplatz Bockzahl, man fährt dran vorbei. Die Leute, die es wissen, die Anlieger, die parken da natürlich, aber der Parkplatz ist wenig genutzt, weil man keine Beschilderung hat und keine Wegweise und auch die Wegweise dann in die Stadt über den Aldeburgpark oder den Märztümpelfahrt
Dann wird meistens erst doch im Sparkassenparkplatz geparkt, ne?
Genau, der Geruch ist mal rein kann oder auf die Volksbank und dann gibt es dann Verkehrschaos, weil einer wieder rausfahren muss rückwärts und weil doch kein Parkplatz frei ist. Und dann geht es los.
Und tatsächlich kam auch Frage zur Parkplatzsituation auf dem Horozkopf, mhm. Was ja immer zeitweise dann sehr angespannt ist.
Genau, also Lage. Wir haben ja diese Punkte im Sommer, wenn da absoluter Run ist, oder im Winter. Mhm. Dort ist der, da man hat da ein oder strebt da auch ein Konzept an, um dort diese Situation zu verbessern. Der erste Punkt war sozusagen, wir brauchen auch mal eine Beschilderung, beziehungsweise wie man es aus den Städten, größeren Städten kennt, einfach Wegweiser, die sagen, dieser Parkplatz ist gesperrt oder dieser Parkplatz ist voll. Mhm. Also man fährt ja hoch, dann guckt man, fahre ich erstmal oben rauf. Dann drehen sie, fahren zweimal im Kreis, hoffen, dass das frei wird, dann fahren sie wieder weg. Oder parken halt auf der Zufahrt. Wenn man dort das anständig mit den Wegweisern löst und sagt, okay, hier ist belegt, ich fahre weiter zum Parkplatz Zaufsteinläube, dann ist das schon mal einfacher. Natürlich später diese gut zur Corona-Zeit im Winter hatten wir dieses wahnsinnige Wildparken, was natürlich auch daraus rührte, dass der Parkplatz gesperrt war. Da aufgrund der Corona-Bestimmungen da keine Freizeitaktivität stattfinden sollte.
Das
war eine schwierige Situation, aber ich sag mal, grundsätzlich ist das einfach lösbar mit den Parkschildern. Das ist zwei, dreimal schwer hochgeguckt, aber ich sag mal, in dem Falle ist das kein großer Aufwand, der da zu treiben ist.
Also diese ganze Geschichte mit den Parkplätzen ist ja auch, wenn man sich anschaut, dass wir 2027 die Landesgartenschau haben, ist das dann ja auch wieder ein Punkt,
ja, klar.
Der dann zu berücksichtigen ist, wo man nachgucken muss, naja, also vielleicht müssen wir jetzt was machen.
Ja, ja klar, da wo man, sagen wir mal, diese Hotspots für die Landesgartenschau sieht, muss man natürlich auch das so lenken, dass die Leute da parken können und auch da hinkommen. Da war ja dann auch die Idee immer für den Hohe Rotzkopf, das mit einem sowas wie mit einem Bus zu machen, dass man sagt, okay, ihr parkt am Stausee und werdet dann mit dem Bus am Horozkopf gefahren. Das ist in meinen Augen aber nur auch für Einzelpersonen möglich. Sag mal, wenn ich mit einem Kind oder irgendwas da hochfahre, habe mein ganzes Zeug im Auto, dann kann ich natürlich nicht alles im Bus umladen, muss dann da hochfahren. Das macht es schwierig. Mhm. Aber für Wanderer ist es mit einem Bus natürlich durchaus entspannter.
Mhm. Für die Landesgartenschau ist gefragt worden, wie kann Schotten davon profitieren? Und ob Projekte dann dafür umgesetzt werden und welche Ideen es dazu gibt.
Also momentan gibt es ja, diese Hauptidee ist ja das Wasser. Da wird ja dieser Wegweiser Wasser von quasi der Nidderquelle nach Nidda oder soll irgendwo dann enden, Watzershausen im Park, weil der Park dann als große Anlage da eingebunden wird. Mhm. Diese Erlebnisfahrtwasser, der ist vom Stadtgebiet jetzt einmal gerade bis zum Stausee, da mit einem, ich nenne es mal, Wasserspielplatz schon geplant, um auch die Leute für die Wichtigkeit des Wassers zu sensibilisieren, einfach zu sagen, Leute, da kommt das Wasser her, da geht's hin und was ist für ein Aufwand, dass das Wasser wieder entsteht und so weiter. Also einfach, dass die Leute wissen, wie wichtig eigentlich das Wasser ist.
Es ist ein kostbares Gut ist und nicht endlich ist.
Genau.
Das haben wir gesehen die letzten Jahre, ne?
Genau.
Ulrich Stein,
genau,
dem Wasser.
Genau. Das ist sagen wir mal, so ein wichtiger Punkt. Dann hat man viele einzelne Punkte, die wir dann noch versuchen einzuarbeiten. Also Eichelsachsen hat ja als Ortsteil auch einen Anteil an der Landesgartenschau, die da auch intern schon eine Projektgruppe haben, die ihre geologische Baumhecke, viele Plätze im Ort da irgendwie einbinden wollen, Erlebnisflächen schaffen. Das ist, sagen wir mal, wird jetzt aufskizziert und wir haben dann noch so Punkte wie zum Beispiel das Kiosk mit öffentlicher Toilette am Stausee. Also ich sag mal, gerade was Spielplatz, Stausee und sowas betrifft, da ist in meinen Augen viel Potenzial da. Das ist zwar da, aber das lebt nicht ein.
Mhm.
Also ich denke, da muss man durchaus ordentlich was planen, dass man das schöner gestalten kann, um auch die Leute da wieder hinzubringen.
Wenn jetzt zum Beispiel jemand das hört und denkt, oh, ich würde gerne da eigentlich meine Ideen oder meine Energie, meine Kraft, die ich habe, auch mit bereitstellen und würde da mitmachen für die Landesgartenschau bei verschiedenen Projekten. Wissen Sie, wo derjenige sich hinwenden kann?
Ich sag mal grundsätzlich zu uns, zur Stadt, ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich bin immer auf Ideen aus der Bevölkerung, bin ich sehr offen oder dankbar, weil da auch manchmal viele Sachen kommen, und die man vielleicht selber nicht denkt. Also das ist ja immer, im Austausch entsteht ja eigentlich immer erst irgendwas.
Genau, ja.
Das sind wir durchaus immer mit einem offenen Ohr da.
Ja. Sehr schön, ja.
Das ist wichtig.
Ja.
Aber was für mich auch immer so ein Punkt ist, ist eine öffentliche Toilette in der Stadt fehlt uns auch. Ich habe dann auch, sagen wir mal, gerade im Aldeburgpark mit mehreren Leuten gesprochen, dann unter anderem Mütter, die schon sagen, ja gut, wenn ich mein Auto jetzt komplett packe und so nach dem Motto, ich und fahre dann hierher, dann überlege ich schon, wie viel ich trinke, dass ich nicht so lange bleiben muss und dann wieder heim. Dann fahre ich doch lieber auf den Rotzkopf, da habe ich alles, wenn ich mein Auto eh voll habe mit meinem ganzen Zeug. Also das ist schon so auch die Frage, die wir uns ja stellen müssen. Wenn wir das innerstädtisch attraktiver machen wollen, müssen wir auch so ein bisschen die Infrastruktur dafür aufbessern.
Ja, dann habe ich noch einen Punkt zum Thema Zuwanderung, was ja in ganz Deutschland ein Thema ist, Asylberechtigte. Wie gehen wir in Schotten damit um?
Gut, wir haben ja unsere, ich nenne sie mal, ersten Aufnahmeeinrichtungen in Eschenroth, die momentan weniger frequentiert ist als noch vor einem Jahr. Also da war ja wirklich viel los. Die Leute wurden Wohnungen gesucht, der Vogelsbergherz steuert das, da wurden dann Wohnungen gesucht, die Leute wurden untergebracht, die Leute sind teilweise zur Verwandtschaft, die schon da war. Also das haben wir hier, sagen wir mal, in der Stadt ganz gut im Griff. Wir haben ja in Betzenroth auch die große Einrichtung, ehemals Landhaus Appel, wo ich mit den Leuten vor Ort auch gesprochen habe. Da hat sich ja auch wirklich eine Projektgruppe gebildet, die mit den Leuten Deutschkurse macht, die mit den Leuten, also sagen wir mal, da schon Patenschaft entstanden sind und das auch eine sehr harmonische ist, tatsächlich. Da bin ich sehr froh drum, weil ich hatte so ein bisschen Angst, dass das eskaliert. Aber diese Situation ist sehr entspannt. Da sind auch natürlich gebildete Leute, die eine Bewohnerin, Bürgerin sagte zu mir, da ist eine Frau, die war im Iran Rechtsanwältin und ist da auch tatsächlich, hat für Frauenrechte eingestanden, ist da verfolgt worden. Also das ist natürlich, sind ja auch Leute, die durch ihre Fähigkeiten und auch irgendwo durch ihre Intelligenz sich schnell integrieren können, weil sie sehen, worauf es ankommt. Und das ist auch für uns wichtig, weil wir sind auf Zuwanderung angewiesen, das ist so in allen Bereichen. Ich sehe es gerade im Baugewerbe, wenn wir gewisse Personengruppen oder Gesellschaftsgruppen nicht hätten, da wird nichts passieren, das ist so. Und
auch in der Gastronomie
ja,
war ein Thema.
In der
ne?
Pflege, überall.
Ja,
da, wo
Pflege.
Wir hinkommen, das
ja.
sind einen großen Teil Ausländer nämlich beschäftigt. Und da sind wir sehr dankbar drüber.
Dann kam eine Frage, inwieweit Bürgermeister Einfluss hat auf die Gewaltprävention in der Schule. Es war halt wahrscheinlich gerade ein aktuelles Thema für die Dame. Und kann ein Bürgermeister, ein zukünftiger Bürgermeister, kann er da sich irgendwie einbringen und da irgendwas erreichen?
Ja, die Schulen werden ja vom Kreis betrieben. Wir haben da keinen direkten Einfluss, als Bürgermeister noch als Stadtverwaltung. Allerdings sagen wir, kann man da schon irgendwo in die Diskussion oder die Kommunikation gehen mit den Leuten, auch mit den Lehrern, wie auch immer. Aber ich sage mal, dafür hat man ja Pädagogen, die da auch aktiv sind und ich sage mal, jeder sollte seine Arbeit machen. Die Schule ist eine Aufgabe des Kreises in Verbindung mit den dort beschäftigten Lehrern und Lehrerinnen, die erstmal in erster Linie nichts mit unserer Stadtverwaltung zu tun haben. Da ist natürlich die Frage, wie man oder was es bringt, wenn man sich oder wie viel man bewegen kann, wenn man sich da einbringt. Ich denke, klar, man kann irgendwo auch die Leute direkt ansprechen. Gerade ich sehe es ja jetzt so bei jugendlichen Gruppen, die in Schotten unterwegs sind, die dann auch, wo es zu Vandalismus kommt oder irgendwo zu Gelagen, wo ich dann auch selbst schon die angesprochen habe gesagt, hier Jungs, ihr seid jetzt 13, 14 Jahre alt, ihr sitzt hier mittags um 3 Uhr und habt eine Flasche Wodka in der Hand, donnerstags, was ist los mit euch? Wo wollt ihr denn hin? Ist das euer Leben? Soll das die nächsten 10, 15 Jahre so weitergehen? Also da kommt man schon mit denen in die Diskussion. Aber da ist das Umfeld so prägend, dass die einen als, sagen wir mal, in Anführungszeichen Dummschwätzer darstellen. Also ich sehe das für einen Bürgermeister da ganz schwierig, irgendwo aktiv einzugreifen.
Also wir haben ja auch den Kinderschutzbund, der auch ganz tolle Arbeit leistet. Ne? Ja, es ist halt wirklich, es kommt auf das Umfeld an. Was sehen die Jugendlichen? Genau. Warum ist es denn nötig, dass ich Gewalt anwende überhaupt?
Ja, 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 genau.
Wenn man nichts anderes sieht in seiner Umgebung, dann ist es schwer, da rauszukommen. Aber ich denke, da muss man tatsächlich schauen, dass es Wege gibt, zumindest Kommunikationswege, wo man sagen kann, wendet euch hier oder wendet euch bitte dorthin.
Genau, man muss irgendwo die Brücke schlagen, dann zu den Personen, die auch wirklich was bewegen können.
Ja.
Das ist wichtig.
Ja.
Man, wir haben ja auch die Fayuso hier, die auch eine super Arbeit macht in Verbindung mit gewissen Personengruppen, wo wir auch sehr dankbar darüber sind. Und da ist auch die Resonanz sehr positiv. Das ist so.
Ja. Eine Frage habe ich noch, und zwar zum Thema Feierabendmarkt.
Ja.
Also er ist ja jetzt seit ein paar Jahren, hat er sich etabliert, mal ist mehr, mal ist weniger da. Ich finde es eine ganz tolle Sache.
Ja.
Wird das irgendwie von der Stadt gefördert oder könnte da eventuell später da irgendwie noch mehr Förderung oder Initiative ergriffen werden, damit die Schausteller also da irgendwie noch mehr hierher kommen?
Also wir stellen ja das historische Rathaus dafür bereit. Wir haben dann auch gewisse Personen, die dort aktiv sind, als geringfügig Beschäftigte bei uns eingestellt.
Okay.
Also das funktioniert schon ganz gut. Das hat auch so eine gewisse Eigendynamik. Also wir haben da, also wir nehmen da wenig Einfluss.
Mhm.
Ich denke, wenn da irgendwo eine Problematik entsteht, wo man irgendwie Angst hat, dass keine Verkäufer oder keine Wagen mehr kommen, dann können wir sicherlich da aktiv werden. Bin ich auch bereit dazu. Man sieht es ja, also ich nehme auch gerne das Vergleich, in Bad Salzhausen ist immer am ersten Sonntag im Monat dieser Bauernmarkt. Es sind eigentlich immer dieselben Leute, das funktioniert optimal, also das ist eine super Geschichte, ist auch immer ganz gut frequentiert. Ich denke, man sollte das auch so in diese Richtung irgendwo entwickeln und dann auch so behalten, weil die Frage ist halt, ich sag mal, bei uns ist ja noch ein bisschen mehr, da treten ja dann nochmal eine Band auf und da ist dann immer nochmal der eine oder andere, der irgendwo gerade jetzt wie zum Beispiel unser Brauverein, der sich ja neu gegründet hat, der bei seinem Zapfanstich natürlich wieder sehr, sehr viele Leute in die Marktstraße gebracht hat, die man lange nicht, also da hat man ja wirklich so eine Menschenmenge hat man lange nicht gesehen. Das war echt eine super, super Geschichte. Da muss man, sag ich mal, auch vielleicht ein bisschen mehr in diese Festivalität hinarbeiten, aber nicht so oft. Ich sag mal, wenn man es so oft macht, verliert seinen Charme. Ich sag mal, gerade wenn man es einmal im Monat macht oder einmal alle drei Monate irgendwie ein größeres Event draus macht, dann funktioniert es, aber irgendwann ist es den Leuten too much, dann verlieren die irgendwo.
Ja, aber ich denke, es müsste halt auch für zumindest das Freitag die festen Leute, die da sind, die müssen auch schon auch davon profitieren können und dürfen nicht nach Hause fahren und sagen, naja, das war jetzt nichts heute.
Also ich finde, das müssen wir irgendwie dann so etablieren, wie das in den Bad Salzhausen ist, dass man das wirklich als Einkaufsmarkt nimmt, dass die Leute sagen, okay, Freitag ist der Feiermarkt, da kaufe ich mal einen Fisch, da kaufe ich dies, da kaufe ich das und macht das immer so als Wochenritual. Und dann, wenn später irgendwo mal man eine Festivalität macht, dann sollte man die machen, aber dann nicht zu oft.
Also ich glaube, was mir jetzt in diesem Gespräch mit Ihnen so aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass es ganz viel an der Kommunikation hängt.
Ja.
Ne? Also dass man uns allen, also mich eingeschlossen als Bürgerin, dass ich einfach weiß, freitags ist der Feierabendmarkt und da bekomme ich Wurst oder bekomme ich Fisch oder Marmelade selbstgemachte.
Oder der türkische Ladensuppe, hole ich ganz oft zurück. Chefcreme, optimal.
Ja, aber das sind Sachen, die eigentlich genau, die jeder eigentlich so wissen sollte, ne, dass man weiß, weil oftmals ist es so, geht es auch mir so, wo ich denke, Mist, jetzt habe ich doch das verpasst, diese Veranstaltung. Und denke, das ist ärgerlich, ne? Also man müsste irgendwie auch schauen, wie kann man das mehr in die Öffentlichkeit bringen.
Ja, das stimmt.
Und gerade auch das, was die Stadt schon macht, ne? Dass das zum Beispiel auch kommuniziert wird, damit gar nicht jetzt irgendwie so ein Unmut entsteht, die Stadt macht überhaupt nichts.
Genau, wird immer auf die Stadt geschimpft, obwohl manche Sachen gar nicht in diesem Zuständigkeitsbereich der Stadt liegen.
Ja, das genau.
So,
da ist sehr viel Unwissen da oder beziehungsweise sehr viel fehlende Kommunikation, das stimmt.
Das ist das, was man als Bürgernähe bezeichnet, ne?
Genau, das ist so.
Ja, ich wünsche Ihnen, Herr Göbel, alles Gute für die Wahl.
Vielen
und
Dank,
ja. Hoffe, dass Sie, wenn Sie Bürgermeister sind, sehr viel Bürgernähe haben, ja. Kommunikation. Und freue mich wirklich ganz sehr, dass Sie hier waren und Rede und Antwort gestanden haben.
Ja, vielen Dank. Super Idee mit dem Podcast. Hat mich sehr gefreut. Und ja, vielleicht dann bis zum nächsten Mal.
Genau. Ja, es gibt sehr viele Sachen, die man auch hier in diesem Format Podcast dann besprechen kann.
Ja.
Wo die Leute einfach reinhören können und denken, ach, so ist das.
Genau.
Und gar nicht erst irgendwie
die Informationen einfach holen können.
Genau.
Wo man natürlich immer mal, ich habe das ja auch gesagt, um das noch kurz einzubringen, dass ich sowas wie so eine Bürgersprechstunde anbieten möchte.
Mhm.
Ich habe das jetzt gemerkt bei diesen Ortsbesuchen, die ich mache, dass den Leuten so ein bisschen das fehlt zu sagen, oder sagen wir mal, vielleicht so sich nicht überwinden können, mal beim Bürgermeister anzurufen und mal zu fragen. Irgendwie, da hat man so ein bisschen, ja, dieses Gefühl, ach, wenn ich da anrufe, passiert auch eh nichts oder so. Also die Leute sind da so ein bisschen gehemmt, schätze ich mal. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich habe dann auch gesagt, dass ich dann, was ich einmal im Monat, alle zwei Wochen, wie auch immer, mal gucken, wie dann auch die Frequenz ist. So sage ich, donnerstags, was ich, von 16 bis 18 Uhr oder nach Anmeldung oder per Teams Rede und Antwort steht.
Ah, coole
Sache,
ja. Dass
die Leute einfach wissen, ich habe jetzt eine Frage, die ist für mich ganz wichtig und die möchte ich aber direkt besprechen. Oder wollen einfach nur mal mit dem Bürgermeister sprechen, egal um was es geht. Also die Leute haben da vielleicht ein bisschen Hemmung, aber das finde ich ja schon ein wichtiges Thema, da einfach bereit zu stehen. Weil ich habe das, wie gesagt, auch oft gemerkt, dass die Leute viele Sachen aus Unwissenheit verurteilen. Und da kann man natürlich dann im direkten Gespräch die Sache ausräumen.
Ja, das finde ich viel schneller. Genau.
So ist es.
Prima.
Gut.
Okay. Dankeschön. Danke.